Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Präsident legte in Aserbaidschan Grundstein für Stefanik-Schule. Planar steigende Nachfrage nach strategischen Rohstoffen birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Slowakei bekundet Saudi-Arabien ihre Solidarität. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini hat am Dienstag gemeinsam mit seinem aserbaidschanischen Gastgeber Ilham Aliyev den Grundstein für eine neue Schule im Rahmen des Projekts Smart Village in Baš-Gervend gelegt. Die Schule in der aserbaidschanischen Region Agdam wird nach dem slowakischen Politiker, Diplomat und General Milan Rastislav Štefánik benannt. Das neue Smart Village wird von einem slowakischen Unternehmen gebaut. Laut dem Büro des slowakischen Präsidenten stellt das Projekt einen wichtigen Bestandteil des Wiederaufbaus der vom Konflikt betroffenen Gebiete in Bergkarabach dar. Die Slowakei ist das erste europäische Land, das einen direkten staatlichen Auftrag für den Bau eines Smart Village in Aserbaidschan erhalten hat. Das Projekt im Bezirk Agdam ist für etwa 5000 Einwohner ausgelegt. Die Beteiligung slowakischer Unternehmen stellt laut Pellegrini einen bedeutenden Erfolg sowohl der slowakischen Diplomatie als auch der Wirtschaft dar. Sie eröffne damit Raum für weitere Projekte in den Bereichen Energie, Bauwesen, Technologie und Infrastruktur. Die steigende Nachfrage nach strategischen Rohstoffen bringe nicht nur neue wirtschaftliche Chancen, sondern auch sicherheitspolitische Herausforderungen mit sich. Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanár am Dienstag in seiner Rede auf der Tagung der Vereinten Nationen zum Thema kritische Rohstoffe für die Energiewende. Dabei sei ihm zufolge eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung, Transparenz und internationale Zusammenarbeit erforderlich. Blanár erinnerte zugleich daran, dass die Slowakei in diesem Jahr den ersten Aktionsplan zur Erkundung kritischer Rohstoffe auf dem Gebiet der Slowakischen Republik für die Jahre 2026 bis 2030 verabschiedet hat. Er betonte zudem, dass die Frage der kritischen Rohstoffe eng mit der Energiesicherheit, dem Schutz kritischer Infrastrukturen und dem sicheren Zugang zu natürlichen Ressourcen, einschließlich Wasser, verbunden sei, die zu den Prioritäten der slowakischen Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat gehörten. Das Treffen zum Thema kritische Rohstoffe war darauf ausgerichtet, die internationale Zusammenarbeit beim Aufbau transparenter, widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten zu stärken, die für die globale Energiewende unerlässlich sind. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár bekundete Saudi-Arabien seine Solidarität angesichts der Angriffe, denen das Land auch seitens des Iran ausgesetzt ist. Nach einem Gespräch mit dem saudischen Wirtschaftsminister Faisal Al-Ibrahim in New York wies Blanár darauf hin, dass die Lage im Nahen Osten auch Auswirkungen auf die Slowakei habe. Gleichzeitig bekräftigte er, dass die Slowakei die Verabschiedung der Resolution des UN-Sicherheitsrats unterstütze, die Bahrain im Namen der Länder am Persischen Golf vorgelegt hatte. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen könnte das Defizit der öffentlichen Finanzen im nächsten Jahr auf über 5% des Bruttoinlandsproduktes ansteigen. Darauf weist der Rat für Haushaltsverantwortung in seiner neuen Prognose hin. Seine Erwartungen weichen von denen des Finanzministeriums ab, das für das nächste Jahr ein Defizit von 4,2% prognostiziert. Einer der Hauptgründe für das sich verschärfende Defizit sind die steigenden Zinskosten. Dabei gilt, dass die Ausgaben für die Finanzierung der Staatsschulden in den kommenden Jahren jährlich um 0,2% des BIP steigen werden, sagte Pavol Majer, Leiter der Abteilung für Haushaltsanalysen des Rates. Ein weiterer Faktor sind seiner Meinung nach die Verteidigungsausgaben. Diese steigen in der Prognose des Rates für das kommende Jahr ebenfalls um 20%. Ein letzter wichtiger Faktor sind die steigenden Kosten im Zusammenhang mit der Langzeitpflege. Hier wurde eine Reform der Finanzierung dieses Bereichs beschlossen, die zu höheren Ausgaben führt. Damit die Regierung die Haushaltsziele erreichen kann, die sie sich für das nächste Jahr gesetzt hat, sind nach Schätzungen des Rates zusätzliche Maßnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erforderlich. Das Finanzministerium hatte bereits zuvor angekündigt, dass es die Haushaltskonsolidierung nicht auf Kosten der Bürger durchführen, aber gleichzeitig auch den sozialen Lebensstandard der Menschen nicht senken wolle.
Treba povedať, že pri konsolidácii...
Es muss gesagt werden, dass sich bei der Konsolidierung Auswirkungen auf die Bürger nicht vollständig ausschließen lassen. Es ist jedoch richtig, dass die Regierung diese Auswirkungen durch eine sinnvoll gewählte Struktur minimieren kann. Aus Sicht der wirtschaftlichen Auswirkungen ist es wichtig, dass die weitere Konsolidierung das Wirtschaftswachstum so wenig wie möglich bremst, damit sie nicht zu einer Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit und auch der Attraktivität der Slowakei für Investitionen führt. Erklärte Maiher. Sollte das Defizit im nächsten Jahr auf über 5% ansteigen, würde die Slowakei mit 68% des BIP ihre historisch höchste Verschuldungsquote erreichen. Die Regierung argumentiert, dass die Nachbarländer noch höhere Schulden hätten. Laut dem Rat für Haushaltsverantwortung liege jedoch das Problem der Slowakei darin, dass sie den Anstieg der Verschuldung nicht unter Kontrolle habe. Vergleicht man die Jahre 2025 und 2027, so steigt die Verschuldung in der Eurozone um 2 Prozentpunkte, während dieser Anstieg in der Slowakei fast 6 Prozentpunkte beträgt, was fast einer Verdreifachung entspricht. Analysten weisen zudem darauf hin, dass die Slowakei eine kleine, offene Volkswirtschaft sei, die den Risiken von Schocks im internationalen Handel ausgesetzt sei. Zudem steht der Slowakei eine der schnellsten Bevölkerungsalterungen bevor, was ebenfalls zusätzlichen Druck auf die öffentlichen Finanzen ausübt, stellt der Rat fest.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zum Magazin von Radio Slowakei International. Am Mischpult begrüßt Sie Nikita Chramischew und am Mikrofon ist Juraj Pavlovic. In unserer heutigen Sendung blicken wir auf den tiefgreifenden Wandel in der Region Obere Nitra nach dem Ende des Kohlebergbaus. Danach beschäftigen wir uns mit der Erforschung der slowakischen Urwälder. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Die Region Obere Nitra war in der Slowakei über viele Jahrzehnte vor allem durch den dortigen Kohlebergbau bekannt. Inzwischen fahren die Bergleute jedoch nicht mehr ein, denn eine Fortsetzung des Abbaus ließ sich wirtschaftlich, energiepolitisch und auch ökologisch immer schwer rechtfertigen. Nicht deshalb, weil die Kohlevorkommen im Untergrund vollständig erschöpft gewesen wären, sondern vor allem, weil die Politik entschieden hat, einen seit langem subventionierten Industriezweig zu beenden, der zunehmend im Widerspruch zur energie- und klimapolitischen Ausrichtung stand. Hinzu kommt, dass die unter ökologisch problematischen Bedingungen geförderte Kohle direkt in der Region im Wärmekraftwerk Novaki verbrannt wurde. Diese Form der Energieerzeugung machte Obere Nitra zu einem der größeren CO2-Emittenten im EU-Emissionshandelssystem. Ein symbolisches Ende des Kohlezeitalters in der Region markierte das Jahr 2023, als das Kraftwerk in Novaki nach 70 Jahren seinen Betrieb einstellte. Seither befindet sich die gesamte Gegend in einem tiefgreifenden Wandel. Ehemalige Bergleute suchen neue Arbeit, die Landschaft wird schrittweise revitalisiert und frühere Eingriffe in die Umwelt sollen nach und nach behoben werden. Nach dem Ende des Bergbaus und der Kohleverbrennung erhole sich die Landschaft vergleichsweise schnell, sagt die Sprecherin der Stadt Handlowa, Jana Pauliniova.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir als Kinder beim Spielen draußen oft kleine schwarze Kohlepunkte im Gesicht hatten, besonders dann, wenn unsere Haut eingecremt war. Heute ist Handlowa aber schön und grün. Die Stadt ist sozusagen ein Tor zur Region Obere Nitra. Früher hat man uns gesagt, wir lebten am Ende der Welt. Dabei sind wir eigentlich eher am Anfang dieser schönen Welt.
In der Obere Nitra geht es inzwischen nicht nur um die Frage, wie sich die Schäden des Bergbaus beheben lassen, sondern auch darum, wie die neue Landschaft künftig aussehen soll. Während manche Experten den Schutz wertvoller Naturflächen betonen, sagen andere, dass die Biodiversität ohne eine aktive Teilnahme des Menschen, also ohne Mähen, Beweidung oder gezielte Erneuerung, nicht von selbst zurückkehren wird. Dass Wiesen und Wälder wieder grün geworden sind, bedeutet noch lange nicht, dass die Natur alle alten Schäden überwunden hat, die ihr nicht nur der Bergbau, sondern auch ein falsches Landschaftsmanagement zugefügt haben, betont der Forstexperte Josef Magyar von der NGO Handlungsgelassi.
Manche Menschen in den großen Städten haben vielleicht den Eindruck, dass es hier grün und schön ist und dass die Natur in dieser Region noch wild wirkt. In Wirklichkeit bringt das aber weder den Tieren noch den Menschen etwas. Die Landschaft ist zwar überwuchert, zugleich aber zerstört und die Artenvielfalt ist minimal. Die bunte Mischung aus Flora und Fauna hat sich von hier weitgehend zurückgezogen. Die Wiesen blühten noch, als hier Kühe weideten.
In den vergangenen Jahrzehnten war gerade die Kohle eine wichtige Quelle des Wohlstands in der Region. Doch die Ressourcen aus dem Untergrund lassen sich auch nach dem Ende des Bergbaus weiter nutzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Geothermie, denn aus den stillgelegten Gruben strömt erwärmtes Wasser. Früher stellte es für die Bergleute eine Gefahr dar. Heute wird es in einem Wärme- und Energieareal genutzt, das auf dem Gelände der ehemaligen Grube Ziegel entstanden ist. Mehr über dieses Projekt sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Horno-Nitrianske Banja Prievidza, Rastislav Januščák.
Aus der ehemaligen Grube fließt ein Bach. Er hat eine konstante Temperatur von 14 Grad Celsius. Dieses Wasser nutzen wir in unseren Wärmepumpen und die gewonnene Wärme dient dann zum Heizen. Außerdem verarbeiten wir Holzschnitzel und nutzen Solarpaneele auf einer früheren Kohlehalde. Natürlich ist das ein kombinierter Energiemix, zu dem auch Erdgas gehört. Dafür haben wir in Prievidza aber ein sehr modernes Gaskesselhaus errichtet. Etwa 60% der Energie erzeugen wir aus erneuerbaren Quellen, rund 40% aus Gas.
Mit der so gewonnenen Wärme werden die Städte Prievidza und Nováky sowie die Gemeinde Zemianske Kostolany beheizt. Das ist jedoch nicht die einzige neue Nutzung, die nach dem Ende des Bergbaus entstanden ist. Denn wenn ein Gebirgsmassiv durch den Bergbau einmal aufgebrochen wurde, tritt das Wasser auch nach dem Ende der Förderung weiter kontinuierlich aus. Da es zudem erwärmt ist, dient es nicht nur zum Heizen, sondern auch anderen Zwecken und neuen Wirtschaftsbereichen, in denen ehemalige Bergleute Beschäftigung suchen. Nach den Gruben Ziegel, Handlova und Nováky sind drei große Areale geblieben. Dort werden alte Gebäude nach und nach beseitigt und die Flächen für neue Unternehmen vorbereitet. Eines dieser neuen Projekte ist eine Fischfarm in Handlova, die vom bereits erwähnten früheren Bergbauunternehmen Horno-Nitrianske Banja betrieben wird. Dort wird seit längerem der wärmeliebende afrikanische Wels gezüchtet. Leiter der Farm ist der ehemalige Bergmann Ivan Benjo.
Handlova und Ziegel haben den Vorteil, dass dort das Wasser frei aus der Grube austritt. Es sind ungefähr 120 Liter pro Sekunde, also eine beachtliche Menge. Wenn dieses Wasser durch die Wärmepumpe läuft, steht uns anschließend Wasser mit einer Temperatur von 50 Grad zur Verfügung. Damit lässt sich vieles beheizen, auch unsere Fischbecken. Es gibt so viel von dieser Wärme, dass wir für die Fische ungefähr 4 Monate im Jahr gar keine anderen Heizquellen brauchen.
In den geschlossenen Hallen in Handlova befinden sich heute 12 Aufzuchtbecken mit insgesamt rund 250.000 Fische. Auf der Fischfarm arbeiten etwa 50 Menschen, nicht selten ehemalige Bergleute. Unter ihnen herrscht, wie der Direktor sagt, noch immer ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Ich bin ein Bergmann mit Herz und Seele. Das hat damit zu tun, dass man unter Tage auf seine Kollegen angewiesen ist. Auch wenn man sich manchmal gegenseitig ordentlich beschimpft, ist das unten schnell vergessen und dann funktioniert es wieder. Und ich glaube, das wird immer so bleiben.
Die überschüssige Grubenwärme wird in der Region nicht nur für die Fischzucht genutzt. Schon seit Jahren spielt sie auch beim Anbau von Tomaten eine Rolle. In Nováky läuft ein solches Gewächshausprojekt bereits seit 2009. Später kam ein ähnliches Vorhaben in Handlova hinzu. Der Wandel der oberen Nitra zeigt damit, was möglich ist. Was einst mit dem Kohlebergbau verbunden war, wird heute für neue Formen der Produktion genutzt, bis hin zum Gemüseanbau. Doch die Transformation verläuft nicht ohne Probleme. Neben diesen Erfolgsgeschichten gibt es auch schwierigere, mitunter enttäuschende Entwicklungen, etwa wenn ehemalige Bergleute nur schwer eine neue Beschäftigung finden oder wenn vielversprechende Projekte am Ende nur auf dem Papier stehen bleiben, sagt Jaroslav Vojtaš vom städtischen Kontaktzentrum in Prievidza.
Von solchen Projekten hat es hier schon 40 oder 50 gegeben. Nach vielen ist sogar eine technische Infrastruktur geblieben, die jetzt nur noch dahin rostet. Und man hört kaum noch, wie es damit weitergehen soll. Es gab Ideen, in diesen Arealen Wasserstoff zu produzieren oder Wasserstoffzüge und Busse zu betreiben. Doch darum ist es inzwischen still geworden. Dabei hätten wir hier durchaus die passenden Kapazitäten und auch die Infrastruktur. Trotzdem gelingt es nicht, die erforderlichen Prozesse aufeinander abzustimmen und solche Projekte auch wirklich umzusetzen. Diese Transformation ist wirklich schwer.
Die Brownfields in der oberen Nitra gelten weiterhin als gute Standorte für Industrie- und Maschinenbau. Zugleich wird die weitere Entwicklung auch durch die schwache Straßenanbindung gebremst. Denn früher war die Region verkehrsmäßig vor allem auf die Bergwerke und damit auf die Eisenbahn ausgerichtet. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob der Umbau des frühen Kohlereviers letztendlich gelingt. Schon heute ist aber die obere Nitra ein Symbol für den Kohleausstieg in der slowakischen Stromerzeugung. Die wichtigste Rolle spielt inzwischen die Kernenergie. Das letzte Kapitel der großen Kohleverstromung schloss sich mit dem Ende des Kraftwerks Novaki im Dezember 2023 und jenem in Vojany im März 2024. Bevor wir uns gleich der Erforschung der slowakischen Urwälder widmen, machen wir eine kurze musikalische Pause. Wir hören das Duo Lash & Gray mit ihrem Titel After War.
Radio Slowakei International.
die Wälder liefern der Wissenschaft viele wichtige Erkenntnisse und dienen zugleich als natürliche Laboratorien für die Erforschung des Klimawandels. Das nutzen auch Experten an der Technischen Universität in Zvolen. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der langfristigen Erforschung von Urlaubsbeständen. Manche Urwälder in der Slowakei werden bereits seit mehr als 60 Jahren genau beobachtet. In den vergangenen Jahren stehen den Forschern dafür zudem moderne Methoden und technische Mittel zur Verfügung, von denen man vor einigen Jahrzehnten nur träumen konnte. Das sagte Jaroslav Venzurik von der Technischen Universität in Zvolen im Gespräch mit unseren Fernsehkollegen von STVR. Hören wir uns an, was er über die Bedeutung dieser Forschung erklärt.
Die Urwälder haben einen außerordentlichen Wert für den Naturschutz und für die Wissenschaft. Sie sind in Europa aber sehr selten. Erhalten geblieben sind sie meist nur in schwer zugänglichen oder dünner besiedelten Gebieten. Europaweit machen die Urwälder nur etwa 4% der Waldfläche aus. In der Slowakei sind es derzeit rund 0,5% der gesamten Waldfläche.
Als wohl der bekannteste Urwald der Slowakei gilt Stužica im ostslowakischen Nationalpark Polonini. Experten bezeichnen diesen Buchenurwald nicht nur im slowakischen, sondern auch im europäischen Kontext als eine einzigartige Waldlandschaft. Wenig überraschend ist Stužica auch Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Insgesamt gibt es in der Slowakei rund 10.000 Hektar Urwald.
Unsere Forschung konzentriert sich auf 22 Naturreservate mit einem urwaldartigen Charakter. In diesen Reservaten verfügen wir über insgesamt 71 dauerhafte Forschungsflächen. Dort führen wir in regelmäßigen Abständen Messungen durch, in Regel etwa alle 10 Jahre. Die von uns untersuchten Urwälder liegen in unterschiedlichen Vegetationsstufen, was in Europa einzigartig ist. Am tiefsten liegt der Erlen-Urwald Schur auf 130 Metern über dem Meeresspiegel. Am höchsten liegen dagegen die Fichten-Urwälder bis in einer Höhe von 1600 Metern über dem Meeresspiegel.
Einer der Forschungsstandorte ist auch der Badin-Urwald in der Mittelslowakei. Es handelt sich ebenfalls um einen Buchenurwald mit einem geringen Tannenanteil. Wie Jaroslav Venzurik erklärt, entwickelt sich auch dieser Urwald seit mehr als 100 Jahren ohne einen nennenswerten Einfluss des Menschen. Langfristige Messungen zeigen jedoch, dass seit den 1950er Jahren die Zahl der Buchen in diesem Urwald deutlich zugenommen hat, und zwar auf Kosten der Tanne. Deren Wachstum wird nämlich zunehmend durch Schalenwert eingeschränkt. Manche jener Tannen, die im Badin-Urwald noch wachsen, sind aber, gemessen an ihrem Alter, überraschend klein. Doch auch dafür gibt es Gründe.
Eine der interessantesten Eigenschaften des Urwalds, die auch mich fasziniert, ist die Überlebensfähigkeit mancher Baumarten wie Tanne, Fichte oder Eibe unter dem Schirm alter Bäume bei nur minimaler Lichtintensität. Der Lichtmangel führt dazu, dass diese Bäume weder stark in die Höhe noch in die Breite wachsen. Eine solche kleine Tanne kann pro Jahr durchaus nur 2 bis 3 Zentimeter zulegen. Um unter diesen extremen Lichtverhältnissen überleben zu können, bildet sie eine schirmartige Kronenform. Im Schatten können Bäume oft nur mit ihren oberen Ästen überleben, zu denen wenigstens ein Minimum an Licht gelangt. Deshalb sind in den Urwäldern die ältesten Bäume oft nicht unbedingt die höchsten oder mächtigsten. Im Gegenteil, sie können sehr unscheinbar sein und entgehen häufig unserer Aufmerksamkeit.
Dank moderner Technik können Forscher heute fast schon die Perspektive dieser Bäume einnehmen, die im ewigen Schatten ihre großen Nachbarn ausharren. Ein spezielles Messgerät ermittelt exakt, wie viel Licht bei ihnen unten eigentlich noch ankommt. Das ist vor allem für die Erforschung des Baumnachwuchses entscheidend.
Das Licht messen wir mit einem speziellen Gerät, dessen Kern eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv ausmacht. Damit können wir eine ganze Hemisphäre mit einem Umfang von 180 Grad aufnehmen. Wichtig ist dabei, dass sich das Gerät mit Hilfe eines Stativs bis auf eine Höhe von 7 Metern bringen lässt, also über die Wipfel junger Bäume. Dort erstellen wir dann eine hemisphärische Aufnahme. Diese Fotos werten wir mit spezieller Software aus. Am Ende erhalten wir die Lichtparameter sowie die Daten zur direkten und indirekten Strahlung, die wir mit dem Wachstum junger Bäume in Beziehung setzen können.
Doch mit moderner Technik lässt sich im Wald noch viel mehr messen. Mit der sogenannten Fieldmap-Technologie erfassen die Forscher die exakte Position jedes einzelnen Baumes, Details zu den Kronen oder wie viel Totholz am Boden liegt. Im Computer werden all diese Daten dann zu einer übersichtlichen Karte verschmolzen. Aber selbst diese Methode wird an der Universität in Zwolle inzwischen durch etwas noch Moderneres ergänzt, das terrestrische Laserscanning.
Das terrestrische Laserscanning ermöglicht es uns, ein dreidimensionales Bild des Waldbestands zu erstellen, das aus einer Punktwolke besteht. Aus dieser Punktwolke lassen sich detaillierte Merkmale der Bäume ableiten, etwa ihre Höhe und ihre Stärke, aber auch weitere Parameter, die zum Beispiel das Geländeprofil oder die Struktur des Bestands beschreiben.
Die gesammelten Daten werten die Forschenden dann im Labor aus. Durch die Kombination aus Holzproben und diesen 3D-Laserbildern können sie die gesamte Lebensgeschichte des Waldes rekonstruieren. Wie er entstanden ist, wie er sich verjüngt hat und wie das Verhältnis zwischen Jung und Alt genau aussieht. An diesen Zahlen lässt sich ablesen, ob der Urwald stabil ist oder ob das ökologische Gleichgewicht gestört wurde. Die Forscher blicken so quasi in die Vergangenheit zurück. Und das fast auf das Jahr genau, sagte Denisa Sedmakova von der Forstwirtschaftlichen Fakultät in Zwolle.
Die Veränderungen geschehen heute immer schneller. Für die Urwälder ist der Klimawandel eine indirekte Bedrohung durch uns Menschen. Wir erleben extreme Dürreperioden, die sich mit Phasen von extremem Wachstum abwechseln. Solche Störungen treten immer häufiger auf, wodurch sich auch die Altersstruktur des Waldes rasant verändert. In den höheren Lagen können wir bereits beobachten, wie sich reine Fichtenbestände durch schwere Stürme und den Borkenkäfer verwandeln, weg von der Monokultur hin zu Misch- und Laubwäldern.
Wie sich die unberührte, aber auch die vom Menschen schon bewirtschaftete Landschaft unter dem Druck des Klimawandels behauptet, bleibt auch in der Zukunft im Fokus der Forschenden in Zwolle. Das war unser heutiges Magazin von Radio Slowakei International. Nikita Hramischew am Mischpult und Juraj Pavlovic am Mikrofon danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Slovenského rodu som. Land, wo er